RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Früher Termin heute für den Bundeskanzler. Olaf Scholz steht im Verteidigungsausschuss Rede und Antwort in einer knappen Stunde um 8 Uhr. Bei der Einladung standen da mal die Waffenlieferungen im Zentrum. Da hat es aber in der Zwischenzeit viel Bewegung auch bei der Bundesregierung gegeben, auch was schwere Waffen angeht. Und deswegen rückt da ein anderer Konflikt in den Mittelpunkt, das Sondervermögen der Bundeswehr, nämlich die 100 Milliarden. Da geht es um eine Grundgesetzänderung und deswegen müssen auch Unionsabgeordnete zustimmen. Aber die sind noch nicht zufrieden. Ich habe Henning Otte am Telefon von der CDU, der ist der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Guten Morgen, Herr Otte.
Guten Morgen, Frau Naht.
Sie wollen festschreiben, dass die 100 Milliarden Euro ausschließlich für die Bundeswehr ausgegeben werden und das 2%-Ziel für die NATO gesetzlich festgezurrt wird. So hat man das schon gleich am Anfang von Ihrem Parteichef gehört, von Friedrich Merz. Jetzt klang das bei Alexander Dobrindt in dieser Woche noch genauso. Also wo sind Sie in den letzten Wochen der Ampel entgegengekommen?
Es geht nicht um ein Entgegenkommen, es geht um das, was notwendig ist. Und Bundeskanzler Scholz hat am 27. Februar gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr und nicht mehr unter 2%. Und jetzt gilt es, das aufzuholen, was bisher versäumt worden ist, nämlich die Bundeswehr so auszustatten, dass sie wirklich auch einsatzfähig ist.
Was ich nicht so ganz dran verstehe, ich habe reingeguckt in den Gesetzentwurf. Da steht wörtlich im zweiten Absatz, die Gewährleistung der äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist eine staatliche Kernaufgabe. Die Bundeswehr soll künftig deutlich besser ausgestattet werden, um die von ihr zu gewährleistende Aufgabe der Landesverteidigung und die Bündnisverpflichtungen Deutschlands uneingeschränkt und zu jeder Zeit wahrnehmen zu können. Da geht es auch um die Bundeswehr.
Ja, das ist ja schon wieder eine Soll-Formulierung, die da drin ist. Wir müssen wissen, dass dies auch so kommt, denn wir haben Verpflichtungen gegenüber der NATO an der osteuropäischen Flanke den Sicherheitsdeich zu erhöhen und dafür muss die Bundeswehr eben stärker ausgestattet werden. 2/5 des Etats gehen für Versorgung der Truppe, 2/5 für den Betrieb und nur 1/5 für Investitionen und da gilt es anzusetzen.
Die grüne Co-Fraktionschefin Katharina Dröge hat sich da in dieser Woche nochmal zu Wort gemeldet und mehr Entgegenkommen von Ihnen gefordert, auch im Hinblick darauf, dass Ihre Partei in den letzten 16 Jahren ja Verantwortung getragen hat für die Bundeswehr, den Verteidigungsminister und Ministerin gestellt hat und die Kanzlerin ja sowieso. Also welche Verantwortung erwächst daraus für Sie?
Für uns erwächst daraus die Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, dass wir die Sicherheit unserer Bundesrepublik gewährleisten können im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Und sicherlich hätte damals mehr gemacht werden müssen, aber wir hatten auch immer einen Koalitionspartner mit Herrn Scholz als Finanzminister, der uns Grenzen gesetzt hat. Und jetzt gilt es darum, dies aufzufangen. Und bei den Grünen ist das Problem, dass sie nämlich nicht 100 Milliarden für die Bundeswehrausrüstung ausgeben wollen, sondern für andere Dinge, damit sie ihren Frieden in der Ampelkoalition erhalten können.
Die Grünen wollen zum Beispiel auch in die Cyberabwehr investieren. Das wäre jetzt in Ihrer Formulierung für die Streitkräfte, so wollen Sie das ja formuliert haben, nicht unbedingt enthalten. Denn dafür ist ja zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dann zuständig, ne?
Genau, das ist richtig, Frau Naht. Wir wollen auch, dass Cyberabwehr gestärkt wird, aber eben nicht aus diesen 100 Milliarden, weil dann fangen wir schon wieder an zu zerflettern und aufzuteilen. Jetzt gilt es darum, das aufzuholen, was bisher versäumt worden ist, nämlich die Bundeswehr so auszustatten, dass sie einsatzfähig, kaltstartfähig, durchhaltefähig ist. Und da brauchen wir beides. Und deswegen muss auch der Finanzminister sich einmal äußern, aber vor allem der Bundeskanzler. Und darum geht es heute auch in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses.
Nämlich wie? Also was werden Sie ihn fragen?
Wir werden ihn fragen, wann kommt denn die Zustimmung der Ampel für diese Grundgesetzänderung, der wir dann auch zustimmen als Union? Zweitens, wofür sollen die 100 Milliarden eingesetzt werden? Und gibt es einen Tilgungsplan und einen Wirtschaftsplan? Und wer entscheidet darüber, was beschafft wird?
Da lese ich jetzt, dass der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eben dafür eine Liste verlangt hat mit konkreten Beschaffungsvorhaben für dieses Sondervermögen. Warum ist das nötig, wenn man doch einen Gesetzestext dazu formuliert?
Weil der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am 27. Februar in einer Rede im Deutschen Bundestag genau 100 Milliarden gefordert hat und seitdem ruht still der See. Der Bundeskanzler äußert sich nicht gegenüber dem Parlament. Er müsste eine Regierungserklärung halten. Deswegen wenigstens jetzt im Verteidigungsausschuss sich äußern und dann sagen, wofür brauchen wir das Material? Denn es darf nochmals nicht verwässert werden. Denn wir wissen, die sicherheitspolitische Lage ist angespannt und darauf müssen wir reagieren.
Die Vorwürfe gehen da ja hin und her. Ihnen werden ebenso viele Vorwürfe von der Ampel gemacht, wie Sie ihn machen. Wie will man da jetzt zu einem Kompromiss kommen? Nächste Woche soll das ja eigentlich in den Bundestag gehen.
Genau darum geht es, denn wir müssen auch noch eine Bundesratszustimmung erlangen. Die tagen dann im Juni und deswegen ist jetzt wirklich Eile geboten. Aber die Ampel muss ja erstmal eine Vorlage erstellen, denn die Ampel regiert jetzt die Bundesrepublik.
Aber die wiederum werfen Ihnen ja vor, dass Sie verzögern.
Nein, das stimmt nicht. Der Bundeskanzler hat gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr, nichts anderes fordern wir und jetzt muss es losgehen.
Na, mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht wissen wir mehr, wenn Olaf Scholz dann im Verteidigungsausschuss gewesen ist. Henning Otte war das von der CDU, der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, wo jetzt gleich in 50 Minuten dann Olaf Scholz Rede und Antwort stehen wird. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Otte.
Danke, Frau Naht.
Ja, wie geht's nun weiter in Schwedt bei der PCK-Raffinerie? Die EU plant ein Ölembargo gegen Russland und da könnte PCK insofern ein Stolperstein sein, als dass dort ausschließlich russisches Öl verarbeitet wird. Gestern hat der Bundestag da einen weiteren Schritt beschlossen, das Energiesicherungsgesetz, das es der Regierung ermöglicht, ein Energieunternehmen unter treuhänderische Verwaltung zu nehmen oder sogar zu enteignen. Und weil man davon ausgegangen ist, dass Rosneft da nicht mitmacht, russisches Öl zu boykottieren. Aber jetzt kommen von Rosneft Deutschland plötzlich andere Töne. Will ich alles besprechen mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister, mit Jörg Steinbach von der SPD. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Jetzt sagt Rosneft Deutschland plötzlich, nee, ist gar kein Problem. Wir könnten auch nicht russisches Öl verarbeiten, wenn es denn da entsprechende Gesetze gäbe, also sprich ein Embargo. Dann würde man sich da natürlich auch dran halten. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Ich glaube, die muss man in zweierlei Richtungen einordnen. Das eine ist, dieses Unternehmen ist Gesellschafter einer PCK und hat damit auch eine Pflicht, sozusagen etwas für sein eigenes Unternehmen zu tun. Insofern ist es ein konsequentes Signal zu sagen, im Zweifelsfall betreiben wir PCK auch mit anderem Öl. Überraschend ist es trotzdem, weil auf der anderen Seite sie ja eine russische Mutter haben, die, glaube ich, andere Interessen hat. Und insofern bleibt es auch abzuwarten, was das dann im Zweifelsfall mal in der Praxis bedeutet.
Höre ich so ein bisschen Skepsis bei Ihnen? Kann man diesen Aussagen vertrauen?
Das haben Sie richtig gehört.
Ja, also vertrauen Sie der Aussage nicht so richtig?
Man soll nicht Negatives in dieser Form vorneweg sagen, aber es bedarf, wie man im Englischen so schön sagt, dann noch des Proofs of the Pudding.
Also wie es sich in der Realität dann abbildet. Es bliebe ja aber egal, unter welcher Eigentümerstruktur bei der Umstellung der Ölversorgung der PCK-Raffinerie eben nicht mehr russisches Öl, sondern dann aus anderen Quellen über den Hafen in Rostock und in Gdansk. Wie sicher ist denn das jetzt, dass das alles so klappt?
Genauso sicher, wie es der Bundesminister selber formuliert hat. Die Dinge sind alle vorbereitet in entsprechenden Gesprächen, Verträgen und auf dem Papier fixiert. Keiner von uns hat bis jetzt jemals so eine Situation in der Praxis vorher üben können. Und insofern bleibt sozusagen eine gewisse Restunsicherheit für den Tag X, ob wirklich dann alles so reibungsfrei funktioniert, wie man sich das auf dem Papier vorher ausgedacht hat.
Können Sie dann also eine feste Zusage machen, was die Arbeitsplätze bei PCK in Schwedt angeht?
Also sie sind zumindest erstmal für die nächste Zeit nicht gefährdet, weil es gibt auch eine andere Aussage aus dem Bundeswirtschaftsministerium, nämlich dass, wenn bei einem Weiterbetrieb ohne russisches Öl zum Beispiel auch finanzielle Verluste auftreten sollten, hat sich die Bundesregierung in Brüssel die Genehmigung geholt, dieses auch finanziell auszugleichen. Damit sind die Gehälter in der Größenordnung, wie im Augenblick die Anzahl der Beschäftigten da ist, gesichert. Und das ist zumindest eine kurz- und mittelfristige Sicherung. Langfristig kann man nicht in die Glaskugel gucken.
Gleichzeitig kann das ja auch Folgen für die Versorgung Berlins und Brandenburgs haben. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Engpässe kann man da nicht ausschließen. Was heißt denn das genau, dass der Fliesenleger aus Eberswalde an der Tankstelle dann vor einer leeren Zapfsäule steht mit seinem Transporter oder dass er so viel für den Sprit zahlen muss, dass er seine Preise nicht halten kann?
Auch die beiden Dinge muss man voneinander trennen. Fangen wir mit den Preisen an. 70% Leistungsfähigkeit der Raffinerie produzieren nicht wie so viel Produkt wie 100%. Insofern ist es dann tatsächlich eine Marktverknappung mit entsprechenden Stoffen. Und das wird auf dem Preismarkt sozusagen zu spüren sein. Also wir können definitiv erwarten, dass die Energiepreise für Benzin, für andere Stoffe zu diesem Zeitpunkt noch mal steigen werden. Das lässt sich gar nicht verhindern. Auf der anderen Seite das Thema, was bedeuten diese Versorgungsengpässe? Damit ist nicht gemeint, dass da jemand 3 Wochen auf dem Trocknen sitzt, sondern die Frage ist an der Stelle, kann dann ein entsprechender LKW, der eine Tankstelle beliefert, auch mal noch einen Tag später erst ankommen? Das sind die Größenordnungen. Größere Ausfälle kann und dürfen wir uns auch gar nicht leisten, weil die würden so viel Schaden für Mensch und Wirtschaft ausrichten. Das muss verhindert werden.
Die Linke hat schon gesagt, das geplante Ölembargo, das sei eine westdeutsche Entscheidung. Auch vor dem Hintergrund möglicher Preissteigerungen, Versorgungsengpässe. Ist so ein Boykott aus brandenburgischer Perspektive die richtige Entscheidung?
Ich halte es für völlig falsch, das hier als eine politische Entscheidung zu diskutieren. Wir haben einfach eine Infrastruktur für die Versorgung, sowohl im Gasbereich als auch im Ölbereich, die gegeben sind. Bei uns ist nun mal im Augenblick diese Raffinerie, die an einer russischen Pipeline dran ist. Das heißt, wir haben diese technische Trennung zwischen Ost und West. Und es ist, wenn dann, eine technische Bewertung der Situation, aber nicht eine politische.
Aber es ist doch politisch, ein Ölembargo zu erlassen, oder?
Das wäre, spiegeln Sie das Bild an der Stelle, die Versorgung kommt aus, weiß ich, Antwerpen an der Stelle und die Raffinerie in Emden, dann ist es ja auch keine Entscheidung gegen den Westen, sondern es hängt an der technischen Infrastruktur, die macht diese Konsequenzen an der Stelle notwendig und dann sollten wir auch bei dieser sachlichen Beschreibung bleiben.
Jörg Steinbach sagt das, der SPD-Wirtschaftsminister Brandenburgs. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Steinbach.
Danke auch.
Kommt Deutschland doch noch ins Schleudern bei der Gasversorgung und ist man mit dem neu gefassten Energiesicherungsgesetz auf der sicheren Seite? Wenn die Versorgung gefährdet ist, kann ein Energieunternehmen ja jetzt unter staatliche Treuhänderschaft gestellt werden. Das ist klar geregelt, notfalls sogar enteignet werden. Gazprom Germania steht ja nun schon unter der Treuhand der Bundesnetzagentur. Russland hat aber nun Geschäfte mit ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland verboten. Ich habe mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur Klaus Müller gesprochen und ihn gefragt, welche Vorteile das Gesetz in dieser Situation bringt. Hier seine Antwort.
Also erstmal, das Gesetz gibt im Prinzip dem Gesetzgeber, der Bundesregierung, Erste-Hilfemaßnahmen, das heißt in einer akuten Krise handeln zu können und eben auch als letztes Mittel die Chance einer Enteignung. So, darüber reden wir jetzt aber akut gar nicht in den Fällen rund um Gazprom Germania bzw. die Entscheidung Russlands. Gazprom Germania ist in eine Treuhänderschaft überführt worden. Das Gesetz gibt uns natürlich in der Zukunft weitere Möglichkeiten, hilft uns aber nicht in der aktuellen Diskussion.
Warum nicht?
Weil in der aktuellen Diskussion geht es um ein Dekret, wo Moskau entschieden hat, einen Teil der Töchter unter ein Kooperations- und Geschäftsverbot zu stellen, nämlich die Töchter, die mit Handel, Gashandel und Gasspeichern zu tun haben. Interessanterweise nicht mit den Netzen. Das heißt, Russland hat hier ein chirurgisches Dekret geschrieben, was den weiteren Zufluss von Gas nach Deutschland gar nicht verhindert, aber eben Gazprom Germania ausschließt. Andere Firmen können hier wahrscheinlich eintreten. Womöglich muss man dann nur die Preise neu verhandeln. Dafür brauchen wir andere Instrumente jetzt. Das Energiesicherungsgesetz hilft uns an anderen Stellen. Darum ist es ein wichtiges Gesetz, aber nicht gerade in der Diskussion mit Moskau rund um das Dekret.
Nochmal jetzt zu Gazprom und zu den russischen Sanktionen. Was denken Sie, steckt dahinter? Also will Russland Gaslieferungen stoppen oder will man einfach nur, dass Deutschland gezwungen wird, die Gaslieferverträge neu zu verhandeln?
Sehr, sehr viel spricht für die zweite Option, die Sie gerade beschrieben haben. Das, was wir heute sehen und wahrscheinlich dann auch an den Gasflüssen erkennen werden, ist, dass Gas weiterhin nach Deutschland und Europa fließt, nicht mehr über einen Teil der bestehenden relativ günstigen Verträge. Und das wäre ja tatsächlich auch in Russlands Interesse. Für Deutschland eine schwierige Situation. Wir brauchen leider noch das russische Gas und werden wahrscheinlich dafür mehr zahlen müssen als bisher.
Was jetzt natürlich die Leute interessiert, ist, kriegen wir zum nächsten Winter die Speicher voll?
Das ist das ganz Entscheidende, was die Bundesregierung, die Bundesnetzagentur, viele Marktakteure bewegt. Und das Gasspeichergesetz, was vor einigen Wochen schon verabschiedet wurde, ist dafür natürlich ganz entscheidend, weil es erstens Zielmarken setzt. Also wie viel Prozent, 80, 90% Richtung Winter, sind zu befüllen. Und es gibt dafür auch klare Instrumentarien. Wir können jetzt alles dafür tun, dass Gas, was eingespart wird, Robert Habeck hat da ja gestern auch nochmal einen ganz, ganz flammenden Appell für gerichtet, in der Industrie, in den privaten Haushalten einzusparen, dieses einzuspeichern. Und notfalls geht die Bundesregierung ja sogar so weit, eigene Aufträge zu erteilen, um Flüssiggas, sogenanntes LNG-Gas, selber nochmal einspeichern zu lassen. Da ist viel in der Vorbereitung. Aber es wird eben teuer, das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, jetzt kommen wir da auf das Energiesicherungsgesetz. Das erlaubt ja Preisanpassungen, ich sag mal Erhöhungen, wenn Gasimporte teurer werden. Was heißt das für die Verbraucher?
Genau, das neue Gesetz ist an zwei ganz, ganz klare Bedingungen gekoppelt. Nämlich erstens an die Ausrufung der Notfallstufe. Wir sind schon in der Frühwarnstufe. Folgt logischerweise irgendwann eine Alarmstufe, die hat Minister Habeck bisher nicht ausgerufen. Und dann müsste das Bundeskabinett sich für eine Notfallstufe entscheiden. Und zweitens, die Bundesnetzagentur müsste tatsächlich feststellen, dass weniger Gas nach Deutschland und Europa geliefert wird. Beide Bedingungen sind aber bisher nicht erfüllt. Wenn das so wäre, dann sieht das Gesetz, sobald es in Kraft getreten ist, die Möglichkeit vor, Preissteigerungen, die in so einer Situation zu erwarten sind, dann auch über die Kette der Gashändler, beispielsweise dann auch Stadtwerke, an die Endverbraucher, Industrie wie private Haushalte weitergeben zu können. Das wäre im Prinzip unmittelbar notwendig, um eben die Insolvenzen zu vermeiden, weil der Fall wäre ja, die Gashändler müssten viel, viel teures Gas einkaufen. Sie säßen aber auf Verträgen mit günstigen Preisen. Das hält kein Unternehmen lange durch. Und um diese Insolvenzen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber jetzt das Energiesicherungsgesetz auf den Weg gebracht.
Das Gesetz sieht auch die Einrichtung einer digitalen Gasplattform vor. Also große Industriefirmen, Gashändler sollen sich dort registrieren. Wofür ist das notwendig?
Das ist ein ganz wesentlicher Baustein, um im Falle dieser Gasnotlage, also dieser dritten Stufe, hier tatsächlich zu wissen, welche Abschaltentscheidungen könnten wir notfalls treffen, welche Auswirkungen hätten sie. Dafür brauchen wir Daten. Dafür brauchen wir eine gesetzliche Grundlage für diese Daten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Gesetzes, um die bestmöglichen oder die am wenigsten schlechten Entscheidungen treffen zu können.
Herr Müller, wir haben jetzt die ganze Zeit über Gas gesprochen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch über Öl reden und speziell auch über die PCK-Raffinerie in Schwedt. Rosneft ist dort der Betreiber, also eine Rosneft-Tochter. Bereiten Sie da auch schon die Übernahme in Treuhänderschaft vor? Also der Betreiber hat sich ja jetzt erstmal bereit erklärt, auch nicht russisches Öl zu verarbeiten.
Und das würde ich erstmal sagen, ist ja ein positives Signal. Das Wichtigste ist ja, dass die Raffineriekapazitäten im Nordosten Deutschlands möglichst bestehen bleiben, weil sie sowohl für den Berlin-Brandenburger-Sachsen-Anhaltinischen Raum Auswirkungen haben, weil sie für Westpolen wichtig sind. Und darum laufen ja jetzt schon seit einer ganzen Reihe Gespräche von Minister Habeck mit den Betreibern, mit anderen Akteuren auf dem Ölmarkt, um weiterhin eine Zulieferung zu ermöglichen. Dafür werden jetzt Voraussetzungen geschaffen. Die Frage ist, reicht das wirklich für die komplette Auslastung der Produktion? Und das, was jetzt das Gesetz ermöglicht hat, ist auch da die letzte Notfallstufe, um eingreifen zu können, weil diese Kapazitäten eben auch für den deutschen, den polnischen Bereich extrem wichtig sind.
Nun hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach heute Morgen bei uns gesagt, dass er da noch ein bisschen skeptisch ist bei dieser Zusage des Betreibers, also der Rosneft-Tochter, dass man auch nicht russisches Öl verarbeiten wird. Was vermuten Sie, welche Motivation dahinter steckt? Also warum verhält sich da Rosneft anders als Gazprom?
Da kann man jetzt nur spekulieren. Ich erlebe die dortige Geschäftsführung natürlich so, dass sie zwischen Baum und Borke steht, dass sie hin und her gerissen ist zwischen ihren russischen Eigentümern und natürlich ihren Verpflichtungen für deutsche Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, ihre Kunden, die Region, in der sie sitzen. Darum wünsche ich mir und freue mich, wenn die Geschäftsführung versucht, konstruktiv zur Lösung beizutragen. Ob das erfolgreich ist, ob die Skepsis aus der Politik berechtigt ist, das werden wahrscheinlich die nächsten Tage zeigen.
Kann man dann vielleicht auf Shell setzen?
Das war ja vorhin meine Andeutung. Minister Habeck und das Ministerium ist im Gespräch mit vielen weiteren Firmen, die dort versuchen, hilfreich zu sein, weil alle wissen, wie wichtig eben diese Raffinerieaktivitäten und Kapazitäten für die Region, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Kunden sind. Darum bemühen sich gerade viele um eine gute Lösung.
Das war der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.
Wir regen uns darüber auf, wie teuer alles geworden ist.
Butter, Mehl, Nudeln, Speiseöl. Bedenken wir aber mal, wie viele Milliarden Menschen nichts zum Aufregen haben, weil bei ihnen gar nichts mehr ankommt. Kein Mehl und kein Öl. Das Welternährungsprogramm warnt schon lange vor einer großen Hungersnot, vor allem in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten, als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Ukraine, einer der wichtigsten Getreideproduzenten der Erde. Nur geht aus den umkämpften, zum Teil zerstörten Häfen nichts mehr raus. Dabei sind die Silos dort am Hafen voll. Fragen zum Thema an Martin Rentsch. Er ist der Sprecher des UNO-Welternährungsprogramms in Deutschland und jetzt am Telefon. Herr Rentsch, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Die Europäische Union will helfen, will das Getreide per Zug aus dem Land schaffen. Wissen Sie, wie das gehen soll?
Ja, der Vorschlag ist ja ganz konkret, dass man die Schiene nutzt, um das Getreide aus dem Land zu bringen. Das geht ja mit Hilfe der Deutschen Bundesbahn. Auch Österreich hat dort Vorschläge gemacht. Und das ist natürlich jetzt eine ganz wichtige Maßnahme, um wirklich auch die globalen Nahrungsmittelmärkte, die Getreidemärkte zu stabilisieren, die ja in ganz große Preissteigerungen und Turbulenzen geraten sind.
Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Getreide aus der Ukraine hinauszuschaffen? Also über den Seeweg, das geht gar nicht mehr.
Der Seeweg ist im Prinzip komplett blockiert. Die 7 großen Schwarzmeerhäfen, die ja eine Exportkapazität von 90 Millionen Tonnen haben, die ein großes Drehkreuz für die gesamte Welt sind, für den globalen Nahrungsmittelmarkt, die sind mehr oder weniger zu. Und das ist natürlich mit Blick gerade auf die nächste Ernte auch ein ganz großes Problem, weil da ja nochmal sehr große Mengen hinzukommen könnten, die erstmal jetzt gar nicht gelagert werden könnten, weil die Silos nach wie vor voll sind und ja dann irgendwie auch im großen Stil abtransportiert werden müssen. Und das muss über die Häfen passieren, weil da kann die Schiene langfristig keinen Ersatz bieten, weil die Kapazitäten viel kleiner sind.
Und Ihre Connections sozusagen vom UNO-Welternährungsprogramm können Sie nicht nutzen?
Naja, wir haben eine weltweite Logistik. Wir haben jeden Tag 5.600 Lastwagen und Dutzende Flugzeuge und Schiffe im Einsatz. Aber im Vergleich zu der globalen Logistik, um Ernährungssicherheit zu leisten, um globale Nahrungsmittelmärkte zu befüllen und dort Nahrungsmittel zu transportieren, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind ja eine humanitäre Organisation. Wir helfen eigentlich nur denjenigen, den Ärmsten der Armen, diejenigen, die wirklich kurz vor dem Verhungern sind. Aber globale Ernährungssicherheit ist ja ein viel größeres Thema mit einer ganz anderen Dimension. Und da braucht es natürlich die kommerziellen Systeme.
Welche Länder sind besonders abhängig vom Getreide aus der Ukraine?
Also ganz besonders abhängig sind insbesondere Länder in Ostafrika, Somalia zum Beispiel, ein sehr armes Land, ist zu 100% von Weizen aus dem Schwarzmeerbecken von Russland, von der Ukraine abhängig. Es betrifft ganz, ganz viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch Länder wie den Libanon zum Beispiel, also zumeist arme und oft fragile Staaten, wo Hunger ja auch destabilisierende Wirkung haben kann. Und das sollte man bei dieser ganzen Debatte auch im Blick behalten, weil das kann sich die Welt natürlich nicht leisten, dass jetzt sozusagen durch Ernährungskrisen noch weitere Konflikte passieren und Öl ins Feuer gegossen wird.
Auch Sie haben ja weniger auszugeben, die Welternährungsorganisation. Wie behelfen Sie sich? Sie geben den Menschen einfach nicht mehr so viel oder können Sie woanders dazu kaufen?
Genau das ist das Problem. Wir haben einen Topf Geld und diesen Topf Geld, den müssen wir irgendwie einsetzen und möglichst viele Menschen damit erreichen. Und wenn jetzt nun die Preise steigen für Kraftstoff, für unsere Logistik, für Nahrungsmittel, die wir auf dem Weltmarkt kaufen, dann heißt das ganz konkret, dass wir für diesen Topf Geld entweder weniger Leute erreichen oder den Teig dünner ausrollen und Rationen kürzen müssen. Und das ist ja schon vor dem Ausbruch des Krieges passiert. Im Jemen, in Niger, in Syrien mussten wir Rationen kürzen, weil uns einfach das Geld fehlt.
Wenn der Krieg noch lange andauert, was fürchten Sie?
Also wir fürchten wirklich, dass wir in eine globale Ernährungskrise hineinlaufen und viel mehr Menschen abrutschen in Armut und Hunger. Wir kommen ja im Prinzip aus einer Krise. Wir kommen aus der Corona-Krise, wo die Zahlen von Hungernden auf 276 Millionen Menschen geschossen sind. Und wir fürchten, dass durch den Ukraine-Krieg jetzt nochmal sehr viel mehr dazukommen können. Und das wäre natürlich eine Katastrophe und eine Krise, die sich keiner leisten kann.
Und dann, Herr Rentsch, hören wir vom Bundeslandwirtschaftsminister, dass die russische Armee sich an den Weizenreserven in der Ukraine bedient. Mindestens 400.000 Tonnen Weizen sollen aus den Silos verschwunden sein. Werden zerstört die russische Armee die oder leidet Russland Hunger?
Also der Eindruck, dass Hunger als Waffe benutzt wird, der drängt sich hier natürlich auf. Und das ist für uns als humanitäre Organisation natürlich furchtbar zu sehen. Das gilt nämlich sowohl militärisch, also in eingekesselten Städten, als auch jetzt wirtschaftlich, dass sich dieser Eindruck aufdrängt. Und Hunger darf natürlich gerade mit Blick auf die globale Ernährungssituation niemals als Waffe eingesetzt werden.
Aber Sie haben keine Kenntnis, ob die das nach Russland fahren oder was sie damit machen?
Nein, das wissen wir als humanitäre Organisation nicht. Ich kenne die Berichte, aber ich weiß das im Einzelnen nicht, was damit passiert ist.
Herr Rentsch, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.